Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Neue Namen für die US-Regierung. Barack Obama ernennt Ken Salazar zum Innenminister. Tom Vilsack soll das Landwirtschaftsdepartement übernehmen. Rückzug aus dem Südirak. Die britischen Truppen sollen bis nächsten Sommer draußen sein. Kein Freipass für den Staatsschutz. Der Nationalrat will nichts wissen vom großen Lauschangriff. Unser Schwerpunkt zeigt den Nachhall der Fischenaffäre. Vorsicht, Winter. Der Schneeeinbruch sorgte auf Straßen und Flughäfen für Chaos. Und später dann der Besuch in einem Kreditinstitut, das auf keinen Fall Gewinn machen will. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Roger Brendlin. Er hat die Nachrichten des Tages.
Der zukünftige US-Präsident Barack Obama hat einen weiteren wichtigen Posten in seiner Regierung besetzt. Ken Salazar wird neuer Innenminister. Salazar ist 53-jährig, Demokrat und momentan Senator des Bundesstaats Colorado. Der Innenminister in den USA ist allerdings nicht für die innere Sicherheit verantwortlich. Salazar wird unter anderem zuständig sein für die Nationalparks. Ex-Gouverneur Tom Vilsack ist für den Posten des Landwirtschaftsministers vorgesehen. Großbritannien zieht bis nächsten Sommer seine Truppen aus Irak ab. Dies hat der britische Premier Gordon Brown bei einem Besuch in Irak bekannt gegeben. Zurzeit befinden sich rund 4.000 britische Soldaten in Irak. Die OPEC-Staaten wollen weniger Öl liefern. Ab Januar sollen täglich 2,2 Millionen Fass Öl weniger gefördert werden. Das ist die größte Produktionskürzung, welche die OPEC-Staaten je vereinbart haben. Damit soll verhindert werden, dass der Ölpreis weiter sinkt. Rund 40% der weltweiten Ölproduktion kommt aus OPEC-Staaten. Aber auch Nicht-OPEC-Staaten wie Russland oder Aserbaidschan schließen sich der Vereinbarung an. Der Staatsschutz soll in der Schweiz auch weiterhin nur dann Personen belauschen dürfen, wenn ein Staatsanwalt oder ein Richter die Erlaubnis dazu gibt. Dieser Meinung ist die Mehrheit des Nationalrats. Die Grosse Kammer hat den Vorschlag des Bundesrats abgelehnt, dass in Zukunft die Polizei und der Staatsschutz selber entscheiden können, wer belauscht wird. Der Bundesrat findet, mit einer solchen Neuregelung könnte der Terrorismus besser bekämpft werden. Nach dem Ständerat hat nun auch der Nationalrat beschlossen, die Bahninfrastruktur für 5,4 Milliarden Franken auszubauen. Dabei hieß er die vom Ständerat angeregten zusätzlichen 200 Millionen Franken für den Regionalverkehr gut. Gemäß Beschluss des Nationalrats muss der Bundesrat bis 2010 eine neue Vorlage für den weiteren Ausbau vorlegen. Im Berner Städtchen Aarberg ist Bundesrat Samuel Schmid von seinem Verteidigungsdepartement verabschiedet worden. An der Feier nahmen neben der Armeespitze und Vertretern des Bundesparlaments auch zahlreiche Exponenten aus Politik und Wirtschaft teil. Interims-Armeechef André Blattmann lobte Schmids Arbeit. Er habe wie ein Löwe für die Milizarmee gekämpft. Schmid tritt als Bundesrat Ende Dezember zurück. Für die Zeit danach hat er bereits einige Pläne.
Ich werde mich mit Geschichte, Kultur und auch Philosophie befassen können. Ich werde mich mehr in der Natur bewegen können. Ich werde mehr reisen können. Und ich hoffe, dass ich auch die Gesundheit hierfür habe, um überhaupt diesen Wünschen Rechnung tragen zu können.
Der abtretende Bundesrat Samuel Schmid. Die St. Galler Kantonsparlamentarierin Barbara Keller-Inhelder darf ihren Sitz behalten, obwohl sie kurz nach der Wahl von der CVP zur SVP wechselte. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Der Parteiwechsel sei zwar moralisch fragwürdig, aber nicht rechtswidrig. Denn es gebe keine Garantie, wie sich Politiker nach der Wahl verhalten würden, so das Bundesgericht. Der starke Schneefall hat auf den Schweizer Straßen zu über 200 Unfällen geführt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei gegen 20 Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Chaotische Verhältnisse herrschen zeitweise auf den Autobahnen, wo vielerorts vor allem der Schwerverkehr in Steigungen Probleme hatte. Auf der A2 bei Sursee stellten sich gar zahlreiche Lastwagen quer. Laut Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Straßen normalisierte sich die Lage dort erst am Nachmittag.
Der Verkehr fließt einigermaßen den Verhältnissen entsprechend. Es ist nach wie vor winterliche Fahrbahn. Das war heute Vormittag ganz anders. Da gab es zum Teil während mehreren Stunden kein Durchkommen, besonders in Richtung Norden nicht, bis diese Strecke komplett geräumt werden konnte.
Weniger Probleme bereitete die Reise mit dem Zug. Die SBB meldete keine nennenswerten Verspätungen. Im öffentlichen Nahverkehr fielen hingegen Busse oder Trams aus oder hatten Verspätung. Verspätungen gab es auch am Flughafen Zürich. 20 Flüge wurden gar annulliert. Im Kanton Aargau hat ein Mann einen Amoklauf geplant. Er führte eine Liste mit über einem Dutzend Personen, die er töten wollte. Die meisten davon Justizpersonen. Dies teilten die zuständigen Untersuchungsbehörden mit. Der 50-Jährige war Mitte November von der Polizei in Buchs überwältigt worden, nachdem er aus seinem Haus geschossen hatte. Im Januar war er wegen sexueller Nötigung und Pornografie verurteilt worden. In der Wohnung des Mannes wurden Waffen und Sprengstoff gefunden. Ebenso Unterlagen mit genauen Angaben zu seinen geplanten Opfern. Die amerikanische Großbank Morgan Stanley schreibt im vierten Quartal einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar. Dies ist deutlich mehr, als von Experten erwartet worden war. Die Finanzkrise habe umfangreiche Abschreibungen nötig gemacht, teilte die ehemalige Investmentbank mit. Zudem seien die Einnahmen geschrumpft. Morgan Stanley hat seit Januar auch rund 70% des Börsenwerts eingebüßt. Die überraschend starke Zinssenkung der US-Notenbank führt zu einem Einbruch der Dollarwechselkurse. Zum Schweizer Franken sank der Kurs zeitweise unter einen Franken 0,8, so tief wie seit September nicht mehr. Die US-Notenbank hatte gestern eine Zinssenkung für Kredite bis auf 0% bekannt gegeben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss heute bei 5.548 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.842 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.5574 gehandelt und der Dollar zu 1.0877. Das Wetter. Im Norden geht es in der Nacht und morgen weiter wie heute. Der Himmel ist bewölkt, ab und zu schneit es. Nur ganz im Westen und im Wallis sind morgen Nachmittag Aufhellungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei rund 2 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn zeitweise sonnig und die Temperaturen steigen bis auf 10 Grad. Am Freitag geht der Schnee im Norden unterhalb von 600 bis 1000 Metern in Regen über. Dazu werden rund 4 Grad erreicht. Und im Süden dominiert am Freitag die Sonne bei 10 Grad.
Preisgestaltung à la OPEC, den Erdölhahn zudrehen, und zwar massiv. Dann Spatzen auf der Leitung und Wanzen im Schlafzimmer, nichts da. Der Nationalrat ist für den Schutz vor zu viel Staatsschutz. Der Nachrichtendienst sieht das naturgemäß anders, dazu unser Schwerpunkt. Weitere Stichworte: Lateinamerika heißt Kuba willkommen. Und der italienische Partito Democratico übt sich in Selbstzerstörung. Später, Juri Schewtschuk rockt gegen Onkel Putin. Der Kreml kann ihm zwar die Lautsprecher abstellen, zum Schweigen bringt er den Musiker aber nicht. Und, Preisfrage der Sendung, wo sind wir hier?
Das ist typisch Sri Lanka. Das ist eher Somalia. Das wird für Bauchtanz gebraucht, dieser Schmuck.
Auflösung nach 6:30. Zuerst aber in die USA, wo vor wenigen Minuten zwei weitere Namen für Obamas künftige Regierung bekannt wurden. Max Ackermann in San Francisco, jetzt kennen wir also auch den Namen des Innenministers. Ken Salazar für die Landwirtschaft ist Tom Vilsack ernannt. Wer sind die zwei?
Tom Vilsack ist ein ehemaliger Gouverneur aus dem Agrarstaat Iowa, einer von mehreren Gouverneuren jetzt im neuen Kabinett Obama. Er war kurz auch Präsidentschaftskandidat. Seine Wahl dürfte kaum sehr umstritten sein. Anders ist dies im Falle von Ken Salazar, der als Innenminister ein Departement übernehmen wird, das bis jetzt äußerst problematisch geführt wurde, das als korrupt gilt und als verlängerter Arm der Bergbauindustrie. In den USA ist eben das Innenministerium verantwortlich für Nationalparks, aber auch für Bergbau- und Ölbohrrechte. Hier hätten sich linke Demokraten und Umweltschützer sicher jemanden gewünscht, der ihnen näher steht. Ken Salazar gilt als eher konservativ, er ist mehr ein Vermittler Hitler als ein Visionär. Der Senator von Colorado ist ein Mann vom Land, ein Rancher, den man selten ohne Cowboyhut und Stiefeln sieht. Ob er die von vielen erhoffte Wende zu einem grüneren Innenministerium bringt, ist zumindest offen.
Damit ist das Kabinett Obama so gut wie komplett. Zwei Wahlkampfjahre lang hörten wir nun alles neu, alles wird anders. Wo ist denn der Change geblieben in diesem Kabinett?
Ja, verglichen mit dem Bush-Kabinett ist der Wandel natürlich sehr groß, obwohl Barack Obama mit Verteidigungsminister Robert Gates sogar ein Mitglied der Bush-Regierung weiter beschäftigt und dies erst noch in einem Schlüsselressort. Aber es stimmt, wer auf unbekannte Persönlichkeiten gesetzt hat, mit Ideen, die noch nie in der Praxis versucht worden waren, der muss enttäuscht sein. Barack Obama setzt sehr stark auf bewährte Kräfte, auf Washington Insider, auf Leute, die bereits in der Administration von Bill Clinton Spitzenpositionen innehatten. Die gesamte neue Spitze im Finanzdepartement sind Clinton-Leute, Justizminister Holder, Handelsminister Richardson, natürlich Hillary Clinton selber und wirklich neue Gesichter sind nur Erziehungsminister Arne Duncan, der in Chicago das Schulwesen sehr stark verändert, geprägt und verbessert hat. Und dann vor allem die Leute im Energieministerium um Nobelpreisträger Stephen Chu herum. Da dürften klar neue, dringend benötigte Impulse kommen.
Und wo werden dort wohl die Schwerpunkte gesetzt in der Energie und Umwelt?
Also sicher in der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Stephen Chu ist Garant dafür, dass die Wissenschaft wieder mehr zu sagen hat, als dies in der doch stark ideologisch geprägten Administration Bush der Fall war, die wissenschaftliche Erkenntnisse ausblendete, zuweilen schlicht verfälschte. Klimaschutz wird sicher wichtiger werden in den USA. Dafür steht die neue Energiezarin Carol Browner. Sie war früher eine enge Mitarbeiterin von Al Gore. Und das Allerwichtigste ist wohl, dass die neuen Leute im Energiedepartement und auch Präsident Obama selber der Überzeugung sind, dass Umwelt- und Klimaschutz nicht nur Belastungen sind, sondern eben wirtschaftliche Chancen. Es wird viel Geld in sogenannte grüne Arbeitsplätze fließen, in Solar- und Windprojekte, in Umwelttechnologie. Wie viel es dann genau ist, das bestimmt sicher auch die Wirtschaftslage. Aber Barack Obama hat klar gemacht, dass hier ein Schwerpunkt gesetzt werden soll.
Wie lässt sich denn erklären, dass Obama nun weitgehend auf die alte Garde setzt, statt ganz auf neue Köpfe?
Ja, die Probleme, die sind halt gewaltig und Obama ist ein Pragmatiker, auch wenn er als von vielen als Visionär wahrgenommen wird. Obama setzt auf Kompetenz, er hat das Talent, fähige Leute um sich zu scharen und dass es so viele Clinton-Leute sind, das hängt damit zusammen, dass die eben damals sehr erfolgreich gearbeitet haben, gerade im wirtschaftlichen Bereich.
Wie kommen denn diese Personalentscheide nun in den USA an?
Mehrheitlich gut, bis sehr gut, würde ich sagen. Barack Obama hat in Umfragen sagenhafte Zustimmungsraten, wenn man berücksichtigt, dass der Wahlkampf doch sehr kontrovers und teilweise bitter war und Animositäten zurückbleiben. Aber auch in den Medien wurden die bisherigen Ernennungen fast durchwegs positiv beurteilt. Es gibt Kritik, ich habe das angetönt, bei Ken Salazar, vor allem von der politischen Linken. Die fühlen sich zu wenig repräsentiert. Es ist zum Beispiel kein einziger Gewerkschaftsvertreter bis jetzt im Kabinett. Die Bedenken eben gegen Innenminister Salazar aus Umweltschutzseite habe ich schon erwähnt. Allerdings muss man sehen, dass die 22 Kabinettsposten ja nur die Aushängeschilder sind. Der Präsident ernennt rund 3000 Leute in wichtige Positionen und da läuft noch immer ein intensives Lobbying der verschiedensten Gruppen, ethnische Minderheiten, Frauenorganisationen, Wirtschaftsverbände, Regionen, Schwulen und Lesben und so weiter. Alle die präsentieren ihre Vorschläge und da ist noch recht viel Spielraum für politisches Austarieren.
Der vielleicht prominenteste Vorschlag, Sie haben es gesagt, Ex-First Lady Hillary Clinton, das ist ja nicht die einfachste Lösung für den Posten der Außenministerin. Sie ist eine sehr kantige Politikerin und überhaupt diese ganze Crew von alteingesessenen, starken Persönlichkeiten. Wie schwierig wird das für Obama, die alle zu dirigieren?
Schwierig wohl, aber Obama hat das Talent, eben ein Team von Persönlichkeiten zu führen. Es gibt bis jetzt keine Anzeichen, dass ihm das nicht gelingen könnte. Barack Obama hat sich in seinem langen Wahlkampf immer mit kompetenten Leuten umgeben, mit eigenständigen Persönlichkeiten, die ihn auch in Frage stellten. Aber es gab keinen einzigen Fall von Illoyalität, es gab keine einzige Indiskretion. Das sehr große und im Innern recht vielfältige Obama-Team zeichnete sich gegen außen immer durch seine Geschlossenheit aus. Man wird sehen, ob dies auch gelingt, wenn man Regierungsverantwortung trägt, aber die Chancen, würde ich sagen, stehen sicher recht gut.
Informationen und Einschätzungen waren das direkt aus den USA von Max Ackermann. Ist der Ölpreis tief, freuen sich der Autofahrer und die Hausbesitzerin. Auf der anderen Seite nehmen die Länder, die Erdöl exportieren, natürlich weniger ein. Nun haben diese sogenannten OPEC-Länder beschlossen, die Förderung des schwarzen Goldes ein weiteres Mal zu drosseln, und zwar um satte 2 Millionen Barrel pro Tag, so viel wie noch nie. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein zeigt, weshalb selbst das für einen stabilen Ölpreis noch bei weitem nicht reicht.
Schon zweimal hat die OPEC ihre Fördermenge in den letzten Monaten gesenkt und nun ein drittes Mal. Doch der Ölpreis sinkt weiter und weiter. Und auch wenn die Staaten künftig 2,2 Millionen Barrel weniger fördern, dürfte der Preis kaum steigen, sagt Stefan Wieler, Rohstoffanalyst bei der Bank Julius Baer.
Die OPEC müsste mit einem viel größeren Rückgang der Quoten an die Öffentlichkeit gehen, damit sie den Ölpreis von hier aus nochmal steigen könnten.
Denn die Weltwirtschaft schlittert in eine Rezession und mit ihr geht die Nachfrage nach Öl fast schneller zurück, als die OPEC reagieren kann. Hinzu kommt, dass derzeit noch immer große Mengen in Tanken gelagert sind. Damit sind die Ölmärkte noch für Wochen gut versorgt und ein Preisanstieg ist kurzfristig nicht absehbar. Keine guten Aussichten also für die OPEC-Staaten. Noch im Sommer lag der Ölpreis bei fast $150. Jetzt zahlt man noch knapp $45. Dieser Preiszerfall schmerzt die erdölexportierenden Länder gewaltig. Denn die meisten der OPEC-Staaten exportieren außer Öl kaum nennenswerte Produkte. Das heißt, ihr Finanzhaushalt leidet, sagt Analyst Stefan Wieler.
Diverse OPEC-Staaten haben in den letzten Jahren mit dem steigenden Ölpreis auch ihre Ausgaben gesteigert. Verschiedene OPEC-Staaten, insbesondere Venezuela und Iran, brauchen einen viel höheren Ölpreis, damit ihr Staatshaushalt ausgeglichen ist. Mit dem jetzigen Ölpreis haben sie ein Defizit und diese Staaten möchten natürlich dafür sorgen, dass der Ölpreis wieder auf ein Niveau steigt, mit dem sie gut leben können.
Ein Niveau, das als angemessen bezeichnet werden kann, ist allerdings schwierig auszumachen. Einen angemessenen Preis definieren die Experten im Verhältnis zu den Produktionskosten und diese sind derzeit tief.
Kosten für neue Projekte sind etwas zurückgekommen. Stahl ist zum Beispiel viel günstiger geworden. Exploration ist günstiger geworden.
Wieler sieht darum den fairen Preis bei rund $75. Doch um wieder auf diesen Preis zu kommen, müssen die OPEC-Länder die Förderquote noch einmal drastisch drosseln, sagt Wieler. Und mit dem Beschluss allein wäre es auch noch nicht getan. Denn schon bisher hatten einzelne OPEC-Länder aus Geldnot mehr Öl gefördert und verkauft als im OPEC-Kartell vereinbart.
Es werden die gleichen Länder sein, die im Moment so verzweifelt sind, die sich wahrscheinlich nicht daran halten werden.
Allen voran dürften das Venezuela, Iran und Nigeria sein. Etwas komfortabler sieht die Situation für Saudi-Arabien aus. Nicht nur, dass die Saudis ihren Staatshaushalt besser im Griff haben, sie sind auch die einzigen, die in ein paar Jahren genügend Kapazitäten haben, um dann, wenn die Nachfrage wieder steigt, noch Rohöl im großen Stil zu fördern.
Abgehörte Telefongespräche, durchsuchte Computer und Kameras in privaten Räumen. Das alles war dem Nationalrat also nicht geheuer und er entschloss sich deshalb, auf neue Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit, wie das heißt, gar nicht erst einzutreten. Mit seinen Vorbehalten steht das Parlament nicht alleine da. Zu präsent ist vielen noch die Fischen-Affäre, wie der Bericht von Oliver Washington zeigt.
Die Schweiz ist ein freies Land. Die Menschen hierzulande können in ihren eigenen vier Wänden sagen, was sie wollen, ohne dass der Staat mithört. Diese persönliche Freiheit sei ein kostbares Gut, sagt Datenschützer Hans-Peter Thür.
In einer demokratischen, in einer freiheitlichen Ordnung muss man sich sehr genau überlegen, wie weit man mit Eingriffsrechten in die Privatsphäre des Einzelnen gehen will. Und das ist meine Rolle, darüber auch kritische Anmerkungen zu machen.
Der Bundesrat rechtfertigt die geplanten Überwachungsmaßnahmen mit der Sicherheit. Der Nachrichtendienst müsse unter gewissen Bedingungen mitlauschen können. Nur so könne der Staat terroristische Gefahren frühzeitig erkennen. Und genau hier gäbe es in der Schweiz Handlungsbedarf. Thür meint dazu kritisch:
Ich bezweifle, ob die Schweiz diesbezüglich im internationalen Vergleich wirklich so schlecht dasteht. Ich glaube, da wird auch etwas schwarz gemalt.
Thür bestreitet die Notwendigkeit der bundesrätlichen Vorlage und verweist auf die Kompetenzen von Justiz und Polizei. Diese können bereits heute die diskutierten Überwachungsmaßnahmen anwenden, wenn zum Beispiel der Verdacht besteht, dass eine Person einen Terrorakt plant. Entscheidend sei, so Thür, dass die Kompetenz für solche Maßnahmen nicht beim Nachrichtendienst liege, sondern eben bei Justiz und Polizei.
Das ist in einem gewissen Sinn auch die Möglichkeit, präventiv quasi dafür zu sorgen, dass solche Maßnahmen nicht missbräuchlich eingesetzt werden, weil sie am Schluss dann irgendwann transparent den Betroffenen gegenüber aufgedeckt werden müssen.
Im Gegensatz zu Justiz und Polizei operiert der Nachrichtendienst im Geheimen und muss nur beschränkt über sein Tun und Wirken informieren, was die Gefahr eines Missbrauchs erhöhe. Was dabei passieren kann, die Schweizerinnen und Schweizer wissen es genau. In den 70er und 80er Jahren sammelte der Staat 900'000 Fischen über verdächtige Personen. So lohnt es sich, nochmals zurückzublicken. Der Journalist Urs Paul Engeler schrieb ein Buch über den Fischenskandal und beschreibt die Stimmung damals folgendermaßen:
Es war ein übersteigertes Sicherheitsdenken, Sicherheitsbedürfnis, politisch geschürt, vor allem natürlich durch den Ost-West-Konflikt, Rechts-Links-Konflikt, gepaart mit einer nicht existierenden Kontrolle, hat das eine Wucherung ergeben, die zu diesen absolut grotesken Fischensammlungen geführt hat.
Heute spricht der Bundesrat nicht mehr vom Feind im Osten, sondern von islamistischen Terroristen, welche die Sicherheit potenziell gefährden. Deshalb soll der Nachrichtendienst nun neue Kompetenzen erhalten. Kein Gehör für diese Argumentation hatte der Nationalrat heute und sagte Nein zur Vorlage des Bundesrates. Der Schock des Fischenskandals sitzt noch zu tief. Für Urs Paul Engeler ist das verständlich.
Es gibt immer ein Sicherheitsrisiko in der Gesellschaft. Aber die Frage ist natürlich, was macht man daraus? Macht man daraus jetzt die Grundlage zu einem Überwachungsstaat oder will man halt eine gewisse Freiheit der Gesellschaft mit einem gewissen Risiko in Kauf nehmen?
Ob die geplanten neuen Überwachungsmaßnahmen zu einem zweiten Fischenskandal führen könnten, Engeler sieht die Gefahr, aber die Frage bleibt natürlich unbeantwortet. Ähnlich äußert sich auch Datenschützer Hans-Peter Thür. Er glaubt der Aussage des Nachrichtendienstes nicht, dass die neuen Maßnahmen in lediglich 12 Fällen pro Jahr angewendet würden.
Instrumente, die man zur Verfügung hat, werden eingesetzt, das ist völlig klar. Und wenn man sieht, es hat etwas gebracht im einen Fall, dann ist das Interesse im nächsten Fall sicher auch gegeben.
Die Skepsis ist groß gegenüber einem Nachrichtendienst, der sich einnisten kann in der privaten Sphäre der Menschen. Deshalb würde es nicht überraschen, wenn nach dem Nationalrat auch der Ständerat Nein sagt zur Vorlage des Bundesrates.
Massive Kritik also an erweiterten Kompetenzen für den Staatsschutz im Beitrag von Oliver Washington. Dennoch bleibt der Nachrichtendienst dabei, es brauche die neuen Überwachungsmaßnahmen, um die Sicherheit der Schweiz zu garantieren. Dominik Meyer.
Seit 7 Jahren kämpft der Dienst für Analyse und Prävention DAP für das Recht, Privatpersonen zu überwachen, wenn Anlass besteht zum Terrorverdacht. Die Bedrohung sei real, sagt Jürg Bühler, heute Vize, ab 1. Januar Chef im DAP.
Hier gibt es in den letzten Jahren zunehmend Aktivitäten, wobei wir zum Glück bisher nicht solch starke organisierte Strukturen haben im islamistischen Bereich. Es gibt vereinzelte Zellen, aber man sieht klar hier einen Trend, dass auch vor allem Propaganda und Unterstützungsaktivitäten in der Schweiz zunehmen.
Der Nationalrat lehnte heute präventive Maßnahmen wie Telefonüberwachungen, Abhörwanzen und Online-Durchsuchungen ab. Jürg Bühler aber sieht ohne diese Mittel die innere Sicherheit in Gefahr. Die Schweiz könnte wegen lascher Gesetze zu einem Magneten werden für terroristische Organisationen.
Das ist auch ein Risiko, dass die Schweiz missbraucht wird, hier beispielsweise für Vorbereitungs- und Unterstützungshandlungen, wenn schon nicht für direkte Anschläge, weil diese Organisationen feststellen, dass sie hier den geringsten Druck haben.
Daniel Möckli von der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH befürwortet zwar die neuen Überwachungsmittel. Er bezweifelt aber, dass ein Verzicht die Schweiz besonders gefährden würde.
Ich glaube nicht, dass die Terroristen vermehrt in die Schweiz kämen als logistische Operationsbasis. Tatsache ist einfach, dass die Gefährdung durch Terrorismus in der Schweiz vorhanden ist. Wir sind europäischer Durchschnitt und müssen uns auch die Mittel in die Hand geben, um dagegen vorgehen zu können.
Telefone überwachen, Agenten mit Tarnidentitäten einsetzen, Wohnungen abhorchen. Auch Guido Steinberg von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin rät der Schweiz zu diesen Mitteln, um sogleich anzufügen.
Allerdings haben wir in Europa gesehen, dass es ungeheuer schwer ist, egal wie die gesetzlichen Grundlagen sind, solche Anschläge zu vereiteln. Das haben beispielsweise die Anschläge in Madrid oder auch in London gezeigt.
Genau deswegen ist der Leiter des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit, Ottfried Nassauer, gegen den Ausbau des Überwachungsstaates. Zu schwer wiege der Eingriff in die Grundrechte. Der Schweizer Nationalrat mit seinem Nein sei Vorbild für andere europäische Staaten.
Das ist klug, wenn einzelne Länder deutlich signalisieren, dass dieser Trend, der während des Krieges gegen den Terrorismus Überhand gewonnen hat, auch seine Grenzen finden muss.
Ohne die neuen Mittel würde der Dienst für Analyse und Prävention in der Schweiz auch künftig dort seine Grenzen finden, wo der Privatbereich beginnt. Jürg Bühler vom DAP über die heutigen Möglichkeiten seiner Leute.
Wir fragen Leute, ob sie uns Auskünfte geben wollen. Wenn sie nicht wollen, müssen sie das nicht machen. Wir können in der Öffentlichkeit beobachten, aber sobald etwas in geschlossenen Räumen stattfindet, stehen wir dort draußen. Wir können weiterhin natürlich international zusammenarbeiten, aber dann dort das Problem, dass wir eben im Vergleich sehr viel weniger Möglichkeiten haben und das setzt uns dann höheren Risiken aus.
Und so hoffen die Staatsschützer auf Runde 2 im Ständerat. Das Seilziehen zwischen Persönlichkeitsrechten und Sicherheitsinteressen ist für sie noch nicht verloren.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht es weiter mit diesen Themen. Selbstzerfleischung auf Italienisch, Politrock auf Russisch und der Notgroschen aus der Schmuckschatulle. Zuerst aber an ein besonders lauschiges Plätzchen, den brasilianischen Palmenstrand von Costa de Sauipe. Den haben sich die lateinamerikanischen Staats- und Regierungschefs ausgesucht für ihre 4 Gipfeltreffen gestern. Nette Umgebung, weniger angenehmer Inhalt, was wohl? Die weltweite Wirtschaftskrise und mögliche Antworten darauf. Die Lateinamerikaner setzen auf Integration und Zusammenarbeit und da folgten auch gleich Taten. Sie nehmen das sozialistische Kuba als ihr 23. Mitglied auf und das ganz ohne die USA zu fragen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann über den erweiterten Integrationsclub.
Mit dem Kleinen, mit den Detailfragen tun sich die Lateinamerikaner weiterhin schwer. Im Handelsbündnis Mercosur harzt es an allen Ecken und Enden. Die Interessenlage zwischen großen und kleinen Mitgliedsländern ist zu gegensätzlich. Umso überraschender ist es, dass es bei den wirklich großen und lateinamerikaweiten Herausforderungen Übereinstimmung gibt und konkrete Fortschritte. Zweierlei hat dazu beigetragen. Erstens nimmt Brasilien seine Rolle als regionale Führungsmacht viel aktiver wahr als auch schon. Und zweitens zeigt die einsetzende Rezession, wie schlecht das konservativ-liberal geführte Mexiko fährt mit seiner starken wirtschaftlichen Verflechtung mit den USA. Diese Schwierigkeiten haben den rechtsgerichteten mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón auf Distanz gehen lassen zur Freihandelseuphorie unter seinem US-freundlichen Vorgänger Vicente Fox. Aus Calderons Mund war zu vernehmen, dass sich Mexiko ab sofort wieder sehr viel stärker Richtung Süden orientieren will, Richtung Lateinamerika. Handelspolitisch sowieso und ideologisch erst recht. Eine regelrechte Kehrtwende also. Abzulesen ist sie am vorbehaltlosen mexikanischen Ja zur Aufnahme des kommunistischen Kubas in die Rio-Gruppe, einem politischen Instrument der Lateinamerikaner. Unter Federführung Brasiliens probt Lateinamerika auch das Erwachsenwerden auf internationalem Parkett. Der Zeitpunkt ist günstig wegen des politischen Wandels in den USA. Brasilien hat sich anerboten, für Kuba vor der neuen US-Regierung als Fürsprecher aufzutreten. Das ideale Ergebnis wäre, dass die Amerikaner ihr Handelsembargo gegen Kuba aufheben oder es aber stark lockern. Raúl Castro, amtierender kubanischer Präsident und Fidels kleiner Bruder, ist offen für Direktverhandlungen mit Washington. Er spielt eine konstruktive Rolle. Die Brasilianer wollen Kuba auch wieder innerhalb der Organisation amerikanischer Staaten verankern, die es in den 60er Jahren auf Druck der USA verlassen musste. Zeigt sich Washington in diesem Punkt nicht flexibel genug, so ist es denkbar, dass die Latinos das weiter stark von den USA beeinflusste Forum für die Kontinentalpolitik geschlossen verlassen und gegenüber dem großen Bruder USA mit einer rein lateinamerikanischen Interessengemeinschaft auftreten. Hauptprobe dafür war am Palmenstrand von Costa de Sauipe, wo man die USA bewusst nicht mit am Tisch haben wollte.
Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Manchmal wird es einem in der Politik aber auch wirklich einfach gemacht. Dieses Mal profitiert der italienische Premierminister Silvio Berlusconi von diesem Umstand. Die wichtigste Oppositionspartei schlittert immer tiefer in die Krise und das ganz ohne fremdes Zutun. Der Partito Democratico unter Walter Veltroni ist bei Ersatzwahlen für einen Regionalpräsidenten in Süditalien regelrecht abgestürzt. Rolf Pellegrini zu den Hintergründen für die Schlappe der Veltroni-Partei.
Gerissen, schlau, korrupt und korrumpierend, die Gesetze mit Füßen tretend, so wird Silvio Berlusconi hin und wieder von seinen Gegnern geschildert. Als würdiger Nachfolger jener Spitzenpolitiker der christlich-demokratischen Allmachtspartei und der Sozialisten Craxis, die Italien Ende der 80er und Anfangs der 90er Jahre im Sumpf der Korruption versinken ließen. Mailand, die einstige moralische Hauptstadt des Landes, wurde damals als Tangentopoli verschrien, als Sündenbabel der Bestechlichen und Bestechenden im Dreieck von Beamten, Unternehmern und Politikern. Mit Mani Pulite, der Aktion einiger Staatsanwälte, hätte dieser Saustall ausgemistet werden sollen. Doch der Versuch misslang. Italien blieb ein Land des Filzes und der diffusen Illegalität. Zwar wurde für kurze Zeit der Zahlungsverkehr zwischen Korrumpierenden und Korrupten komplizierter, weil die Finanzpolizei und die Staatsanwälte etwas genauer hinschauten, aber das trieb lediglich die Risikoprämie für die Schmiergelder in die Höhe. Die Bösen, das war gutmeinenden Kritikern schon bald klar, das waren die reichen Skrupellosen vom Schlage Berlusconis. Doch der Unternehmerpolitiker überstand dank des Heeres seiner Anwälte und der Zähflüssigkeit der italienischen Justiz auch die heftigsten gerichtlichen Attacken. Und jetzt, so scheint es, hat das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Berlusconi kann sich zufrieden die Hände reiben und seinerseits von der moralischen Frage reden, nämlich jener der Partei Veltronis, des Partito Democratico, der wichtigsten Oppositionspartei. In Florenz, Genua, Perugia, in den Abruzzen, in Rom und Neapel sind prominente Gefolgsleute wegen Korruptionsaffären im Visier der Justiz, wobei es sich freilich in den meisten Fällen erst um Voruntersuchungen handelt. Vor allem die Affären in Kampagnen haben dem Partito Democratico schwer geschadet. Die Region, in welcher in weiten Teilen die blutrünstig arrogante Camorra das Zepter führt, ist eine Hochburg von Ineffizienz, Klientelismus und krimineller Geschäftspraktiken. Regionalpräsident Bassolino, einst zum Säulenheiligen der moralischen Linken hochstilisiert, gehört zur Partei Veltronis. Sein Ansehen ging in den Kehrichtbergen, die sich auftürmten, gänzlich unter. Aber seinen Sitz räumen, das will er trotz heftigen Druckes Veltronis nicht. Und dasselbe trifft auch für die Bürgermeisterin von Neapel, Rosa Russo Jerolino, zu, deren engste Beisitzer im Stadtrat die rege Aufmerksamkeit von Richtern gefunden haben. Das alles hat dem Partito Democratico schwer geschadet. Kommt dazu, dass Veltroni der Partei, die immerhin in den Parlamentswahlen im Frühjahr 33% der Stimmen bekam, kein klares Profil zu geben verstand. Außerdem ist er durch parteiinterne Intrigen und Gerangel geschwächt. Kein Wunder daher, dass seinem streitbaren Oppositionsbündnispartner, dem Ex-Manipulite-Staatsanwalt Di Pietro, plötzlich immer mehr enttäuschte Wählerstimmen aus dem Oppositionslager zufliegen. Die grassierende Korruption anzuprangern und Berlusconi als unverbesserlichen Schuft darzustellen, dieses alte Steckenpferd zu reiten, zahlt sich für den bulligen Di Pietro aus und lässt den liebenswürdigen Veltroni als schwächlichen Softie erscheinen.
Mit dem Musikgehör für die Opposition ist es im Kreml nicht weit her. Und so sorgen denn Präsident Medvedev und Regierungschef Putin in Russland dafür, dass politische Misstöne den Weg an die Öffentlichkeit möglichst nicht finden. Nur ganz abstellen lässt sich das nicht. Und einer, der sich immer wieder bemerkbar macht, ist der russische Rockmusiker Juri Schewtschuk aus St. Petersburg. Einschüchtern lässt er sich nicht. Und so zieht er gegen den kollektiven Gehorsam der russischen Bevölkerung genauso ins Feld wie gegen den blutigen Georgienkrieg. Peter Giesling stellt den mutigen Musiker vor.
Njestrilai, schieß nicht nach Spatzen, schieß nicht nach Tauben, schieß nicht ohne Grund, schieß nicht, Njestrilai, mahnt hier der 51-jährige Rocksänger Juri Schewtschuk. Schewtschuk ist kein Politsänger, nein, mit seiner Petersburger Gruppe DDT, aber gehörte er schon Ende der 70er Jahre zu Zeiten der Sowjetunion zur damaligen musikalischen und damit eben auch zur politischen Subkultur. Denn Rockmusik war damals in der sowjetischen Musikwelt nicht vorgesehen. Trotzdem aber gelang es Schewtschuk, sich schnell zu etablieren. Juri Schewtschuk ist keiner, der etwa nach dem Vorbild eines Wolf Biermann mit seiner Musik direkt das politische Umfeld verändern möchte, aber Schewtschuk ist ein wacher Kopf, einer, der stets hörbar das Wort ergreift, wenn ihn politische oder gesellschaftliche Entwicklungen seines Landes enervieren. Und das ist in jüngster Zeit eben relativ oft der Fall, weshalb Schewtschuk den auch vom großen staatlich kontrollierten Fernsehsender Rossija immer wieder boykottiert wird. So war das beispielsweise auch während und unmittelbar nach dem Georgienkrieg. Im September hatte Schewtschuk im Moskauer Olympiastadion ein Konzert organisiert, zu dem er explizit auch eine Musikgruppe aus dem kriegsversehrten Südossetien und eine Band aus Georgien eingeladen hatte. Er hat dort vor etwa 20.000 Konzertbesuchern gegen den Krieg protestiert. Mit Waffen, so Schewtschuk, könnten Probleme doch wirklich nicht gelöst werden. Dieser Art von Gewalt müsse Einhalt geboten werden. Njestrilai, schießt nicht. Obwohl das Stadion in Moskau anlässlich dieses Konzertes bis auf den letzten Platz besetzt war, es fand mehr oder weniger unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit statt. Wenn da nicht der liberale Radiosender Echo Moskau wäre. Hier wurde Schewtschuk auch diese Woche wieder interviewt. Er sei, meinte Schewtschuk in diesem Radiointerview, schon sehr beeindruckt gewesen, wie die rund 20.000 Menschen im Moskauer Stadion plötzlich ganz still geblieben seien, als er sie um eine Schweigeminute zugunsten der Kriegsopfer gebeten habe. Nun wissen Sie, in diesem Moment habe ich wirklich innerlich gezittert, ob jetzt in diesem Moment nicht irgendetwas Blödes passieren könnte. Aber nein, es blieb ganz still und da habe ich wirklich die russische Zivilgesellschaft gespürt. Gerade jetzt im Russland der Putins und Medvedevs müsse man Mut zeigen, Farbe bekennen, sich gegen den dumpfen Kollektivismus zur Wehr setzen. Wir haben uns noch immer nicht vom kollektiven Unterbewusstsein verabschiedet. Wir lieben unsere Zaren und lieben es dabei, nicht nachzudenken. Jene, die über uns sind, Onkel Putin und Onkel Medvedev, die entscheiden für uns. Er selbst gehöre zu jenen, die jeweils an den behördlichen verbotenen Märschen der Unzufriedenen teilnehmen wollten. Schlimm sei es, meint Schewtschuk, wie die Machthaber im Kreml dabei mit dem besonnen vorgetragenen Protest aus der Bevölkerung umgehe. Ja, der Staat, so Schewtschuk, fürchte sich geradezu vor dem eigenen Volk. Es ist doch eine Sackgasse. Es ist doch nicht gut, wenn das Volk wie eine gedankenlose Viehherde gehalten wird, die nur so abstimmt und wählt, wie es den Regierenden gerade passt. Ganz klein kriegen lassen sich Russinnen und Russen wie Juri Schewtschuk aber jedenfalls nicht, auch wenn ihnen der Staat derzeit nur wenig Gehör verleiht.
Das war ein Bericht von Peter Giesling aus Moskau. Was nützt einem Omas Erbklunker, wenn im Portemonnaie die große Leere klafft? Satt wird man davon jedenfalls nicht. Es sei denn, der Klunker wird verpfändet. Gerade jetzt, wo die Angst vor der großen Kreditklemme umgeht und es immer schwieriger wird, an Cash zu kommen, florieren die Pfandleihhäuser. 3 solch alteingesessene Institutionen gibt es noch in der Schweiz, in Zürich, Genf und Lugano. Sabine Manz hat sich in Zürich umgesehen, in dem Kreditinstitut, das keine Probleme mit der Liquidität kennt.
Das ist das Allerheiligste, unsere Kapelle. Die betreten wir immer mit Andacht und das hat seinen ganz guten Grund.
Urs Lusti, der Leiter der Zürcher Pfandleihkasse, führt mich in den Tresorraum. Hier stehen rund 10.000 Kartonschachteln mit hinterlegten Pfandsachen, Uhren und Schmuck im Wert von ein paar Dutzend Millionen Franken.
Das ist auch typisch Sri Lanka. Das ist eher Somalia. Das wird für Bauchtanz gebraucht. Dieser Schmuck, dann natürlich Uhren, Goldmünzen.
Der Bauarbeiter, der Bankangestellte, die Coiffeuse oder die noble ältere Dame, sie alle tragen ihre Wertsachen ins Pfandleihhaus, weil sie dasselbe Problem haben. Sie brauchen dringend Geld. Für 1% Zins pro Monat bekommen sie bei der Pfandleihkasse unbürokratisch und schneller als bei jeder normalen Bank ein Darlehen, das sich am Wert des Pfandes orientiert.
Also wenn Sie mir ein Fahrrad bringen, gibt es vielleicht nur 5% bei einer sehr schönen Uhr, komplett mit Papieren, Zertifikaten, Originalverpackung, eine renommierte Marke wie Rolex, gibt es vielleicht 20%. Wenn Sie mir einen Goldbarren bringen, gebe ich Ihnen sogar 50%, weil da habe ich absolut kein Risiko, den abzusetzen, wenn die Sachen uns verbleiben.
Normalerweise ist das Geschäft in 10 Minuten abgewickelt, ein Vertrag aufgesetzt und das Objekt geschätzt. Hier liegt das Risiko des Pfandleihhauses. Ist der Stein ein Brillant oder nur aus Glas? Ist die Rolex Original oder Fälschung? Der Goldschmuck 14 oder 18 Karat? Ein Siegelring aus Gold, altes Familienerbstück im Test.
Das ist dreite Kei, Bunzen oder Stempel. Jetzt machen wir einen Abrieb auf meinem Schieferplättchen. Und dann gehen wir mit einer Säure drüber. Und es verheben bei 18 Karat Gold.
3,6 Gramm Gold, 18 Karat, gibt ein Darlehen von 20 Franken. Auch für diese Summe werden Verträge gemacht. Unter der Kundschaft gibt es nicht wenige, die regelmäßig vorbeikommen. Tamilen, die ihr Vermögen in Goldschmuck anlegen und, wenn es dann einmal eine Hochzeit vorzufinanzieren gilt, ihren Schmuck vorübergehend verpfänden. Oder Schmuckhändler, die zum Kauf neuer Ware aus ihrem Lager etwas hinterlegen. Entstanden ist das Pfandleihhaus mit der Gründung der Zürcher Kantonalbank vor über 130 Jahren. Die Regierung verpflichtete die Kantonalbank zur Führung eines solchen Institutes, sagt Urs Lusti.
Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war, die dann zumal privaten Privatleiher, die die Notlage der Leute schamlos ausgenutzt haben, aus dem Markt zu kippen. Und das ist so auch gelungen.
Abzockerei gibt es im staatlichen Pfandleihhaus nicht. Gewinne darf es keine machen. Der Jahresumsatz beträgt etwa 20 Millionen Franken. Regelmäßig gibt es Defizite von ein paar 10.000 Franken, die die ZKB trägt. Gibt es ausnahmsweise einen kleinen Gewinn, geht dieser ans Sozialamt. Die Zahl der Darlehensverträge hat sich in den letzten 5 Jahren etwa verdoppelt auf über 27.000 im vergangenen Jahr. Urs Lusti führt das auf vermehrte Öffentlichkeitsarbeit zurück und weniger auf konjunkturelle Schwankungen. Vielleicht wird einfach zunehmend geschätzt, dass die Pfandleihe, das Kreditinstitut für die kleinen Leute, dank staatlicher Regulierung ein transparentes und dennoch diskretes Geschäft ist und für die Kundschaft absolut risikolos.
Aus dem Innenleben der Zürcher Pfandleihkasse, das war Sabine Manz. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.